Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Um in der Politik erfolgreich zu sein, braucht es so einiges. Mit Sicherheit gehört dazu eine gewisse Hartnäckigkeit. Und weil offenbar auch in der Politik aller guten Dinge drei sind, hat es Friedrich Merz nun tatsächlich im dritten Anlauf geschafft. Der Online-Parteitag der CDU wählte ihn mit einer solch überwältigenden Mehrheit zum neuen Vorsitzenden, dass er selbst erstmal schlucken musste. Aber nicht nur der Top-Job ist neu besetzt, auch die restliche Führungsriege ist weitgehend erneuert. Der personellen Neuaufstellung zur Rettung der CDU soll nun die inhaltliche folgen. Aus Berlin, Nadine Bader.
Das Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Für die CDU-Zentrale wird dieser Tag einer des Umbruchs werden. Für ihn, Friedrich Merz, der lang ersehnte große Triumph. Und für ihn beginnt der Tag mit Spannung. Joe Cialo, Musikmanager aus Berlin. Er kandidiert zum ersten Mal für den CDU-Bundesvorstand.
Ich bin aufgeregt, etwas angespannt, aber trotzdem frohen Mutes.
Eingetreten in die CDU ist Cialo 2016, um Angela Merkels Kurs in der Flüchtlingspolitik zu unterstützen. Seine Partei müsse sich breiter aufstellen, sagt er. Er wirbt für mehr Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit.
Die Nachhaltigkeit ist ein Megathema unserer Zeit. Sie beschäftigt ja nicht nur Luisa Neubauer und die Kids draußen auf der Straße, sondern sie ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Wirtschaft.
Wirtschaft, dafür steht Friedrich Merz. Und er soll jetzt auch Parteivorsitz. Im dritten Anlauf gelingt es ihm, knapp 95% der Delegierten stimmen.
Liebe Freundinnen und Freunde, ich nehme das Wahlergebnis an.
Beim Neubeginn setzt der sichtlich gerührte Merz auf drei Stellvertreter und zwei Stellvertreterinnen. Nur Annette Wiedmann-Mautz, Vorsitzende der Frauenunion, Merkel-Vertraute und Vorkämpferin für die Frauenquote, wird nicht gewählt. Merz mahnt zu Geschlossenheit.
Wenn wir uns streiten, wenn wir in alle Himmelsrichtungen auseinanderlaufen, wenn wir ein unklares Bild abgeben, wenn wir bei den Themen nicht auf der Höhe der Zeit sind, dann wird es möglicherweise sehr lange dauern.
Ein Fingerzeig auch zur Schwesterpartei in München. Die Reaktion?
Es tut uns leid und es tut mir leid. Und es muss und wird anders werden.
Die Partei einen auf Kurs bringen, das erwarten viele von Merz, auch im Osten.
Klare Positionierung, Klartext in der Aussprache und vor allen Dingen neue Verbundenheit zu unseren Mitgliedern. Die Leute wollen mitgenommen werden.
Und Joe Cialo? Am Ende ist er selbst überrascht. Die Delegierten haben ihn mit den meisten Stimmen in den Bundesvorstand gewählt.
Ich freue mich wirklich, das ist der Mario Chaya ruft mich an.
Er hofft, dass seine Partei sich sortiert und schnell Inhalte liefert. Und so endet der Tag mit großen Erwartungen an eine Parteizentrale im Umbruch.
Und mit dem neuen Vorsitzenden der CDU, Friedrich Merz, habe ich vor der Sendung folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Merz.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Musste die CDU also erst eine Bundestagswahl und die Macht nach 16 Jahren verlieren, damit Sie Parteichef werden konnten?
Naja, Sie haben den Prozess ja mitverfolgt. Wir haben das erste Mal jetzt in unserer Geschichte die Mitglieder beteiligt an einer solchen Personalentscheidung. Das Ergebnis im Dezember war eindeutig, der Parteitag heute digital. Und das Ergebnis war hervorragend. Ich bin überwältigt gewesen von diesem Ergebnis. Und jetzt steht die CDU wieder da.
Dass Sie so ein überwältigendes Erlebnis und Ergebnis und auch einen Tag wie heute mal erleben werden, aber nachdem die Partei Sie zweimal nicht wollte, mal ehrlich, das hätten Sie doch selbst auch nicht mehr geglaubt, oder?
Da ist was Wahres dran. Ich habe in der Tat im Januar, Februar des letzten Jahres sehr intensiv darüber nachgedacht, ob ich nochmal in die Politik zurückgehen soll. Und da gab es eine Entscheidung, die war zu treffen, und zwar ganz unabhängig von der ganzen Entwicklung des Jahres 2021, die ja niemand von uns voraussehen konnte. Kandidiere ich nochmal für den Deutschen Bundestag, ja oder nein? Dazu habe ich mich im Februar letzten Jahres entschlossen, bin im April aufgestellt worden, im September gewählt worden, und den Rest kennen Sie.
Genau, der Rest ist, dass Sie jetzt CDU-Chef sind. Aber mehr als ein, zwei Jahre scheint die Partei zuletzt ihren Vorsitzenden ja nicht gegeben zu haben. Wenn die CDU da so weitermacht, dann bleibt Ihnen ja nicht viel Zeit, um Pflöcke einzurammen. Welche Prioritäten haben Sie denn dann?
Wir machen aus dem, was wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben, kein Gesetz der Serie, sondern wir gehen jetzt mal wieder zur normalen Amtszeiten der Parteivorstände über. Die sind nach dem Parteiengesetz und so auch bei uns bei 2 Jahren. Und genau für diese 2 Jahre haben wir heute schon in einer konstituierenden Sitzung des Präsidiums und des Bundesvorstandes, zu denen ich gleich eingeladen habe nach dem Parteitag, ein paar Ideen formuliert, ein paar Zeitpläne festgelegt. Wir werden eine neue Grundsatzprogrammkommission unter dem Vorsitz von Carsten Lindemann einrichten. Wir werden uns wieder mal über Grundsätze der christdemokratischen Politik unterhalten. Wir werden aber natürlich parallel dazu auch die Arbeit als Oppositionspartei im Deutschen Bundestag machen. Das sind Herausforderungen, vor denen wir stehen, aber das ist nicht das erste Mal, dass wir sowas machen, und es ist auch nicht das erste Mal, dass wir so etwas schaffen. Das hat die CDU schon 2 Mal in ihrer Geschichte geschafft, und das werden wir auch das 3. Mal hinbekommen. Da bin ich sehr zuversichtlich.
Ja, auf die 2 Jahre hatten Ihre Vorgänger wahrscheinlich auch gehofft. Aber schauen wir mal Sie als Führungsposition jetzt mit so Ankündigungen zu mehr Sozialpolitik oder zum Beispiel das Adoptionsrecht für unverheiratete homosexuelle Paare ausweiten zu wollen. Da bürsten Sie ja so ein bisschen auch gegen die konservativen Kräfte der Parteibasis, die Sie gewählt haben. Und gerade die erhoffen sich ja doch nach all dem Merkel-Mitte-Kurs weniger liberale Töne vielleicht, mehr konservatives Profil, mehr Trendschärfe auch. Dafür stehen Sie nicht?
Ich stehe für einen klaren Kurs der CDU. Das war ja auch das Motto des Parteitages heute. Starke Basis, klarer Kurs. Die starke Basis haben wir. Die Basis hat mir heute vertreten durch die Delegierten ein richtig starkes Votum gegeben. Und ein Parteivorsitzender muss natürlich die gesamte Partei repräsentieren. Aber diese gesamte Partei muss auch sprechfähig sein. Sie muss satisfaktionsfähig sein zu den großen politischen, auch intellektuellen Themen unserer Zeit. So hat es mal ein Politikwissenschaftler ausgedrückt vor einigen Tagen. Und diesen Anspruch wollen wir erfüllen. Das heißt aber nicht, dass wir alles gleich machen, wie alle anderen auch. Wir müssen unterscheidbar, wir wollen wieder unterscheidbar werden. Und dazu gehören Teile der Wirtschaftspolitik, der Sozialpolitik. Natürlich, das ist ein Gesamtbild, an dem wir hier neu arbeiten. Und den Anspruch, den wollen wir einlösen.
Aber es klingt ein bisschen auch nach Spagat, wenn Sie alles abdecken wollen. Und das, was so ein bisschen die Sehnsucht war in der Partei, war ja eher ein vielleicht konservativerer Kurs. Sehen Sie das nicht so?
Herr Zamperoni, Volkspartei ist immer Spagat. Volkspartei muss versuchen, viele unterschiedliche Meinungen und Strömungen zusammenzubringen. Aber die Partei hat mich gewählt und die Partei kennt mich und weiß, dass ich zum Beispiel in der Wirtschafts- und Sozialpolitik klare Meinungen habe. Ich habe das heute auch in meiner Rede zum Ausdruck gebracht. 2 große Themen in der Sozialpolitik, die Rentenversicherung zukunftsfest und generationengerecht zu machen und das alte Versprechen einzulösen, Produktivkapitalbeteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Produktivkapital unserer Volkswirtschaft. Das sind Themen, an denen wir arbeiten werden, und da werden Sie auch unsere christdemokratische Handschrift erkennen. Und die wird nicht allein wirtschaftspolitisch definiert sein.
Was heißt denn heutzutage, konservativ zu sein?
Ich habe es ja auch in meiner Rede gesagt, ich sage es mal übersetzt und vereinfacht. Konservativ sein heißt, das Gute zu bewahren und jederzeit offen zu sein für Neues. Zu wissen, dass Gewissheiten von heute Morgen vielleicht gar nicht mehr Gewissheiten sind und umgekehrt. Konservativ sein heißt aber auch, eine bestimmte Haltung zu zeigen. Auch bürgerliche Haltung im Umgang miteinander. Und genau das fordere ich von uns ein, von beiden Parteien, CDU und CSU. Und wenn Sie Markus Söder heute Nachmittag miterlebt haben, so wie er sein Grußwort gesprochen hat, der Friede zwischen CDU und CSU ist wiederhergestellt. Zwischen den beiden Parteivorsitzenden gibt es eine große Harmonie und Übereinstimmung. Wir werden immer wieder unsere Themen haben. Wir werden immer wieder auch streitig über Sachfragen reden. Aber wir werden es in einem bürgerlichen Ton miteinander machen. Und das ist die erste Voraussetzung dafür, dass wir das wieder sind, was wir immer waren, nämlich bürgerliche Parteien.
Viel Zeit, sich zu orientieren, bleibt nicht. Es stehen 4 Landtagswahlen in diesem Jahr an. Und dann muss ja vor allem schnell die Frage nach dem Fraktionsvorsitz geklärt werden. Da haben ja gerade Sie von Angela Merkel gelernt, wie das geht. Werden Sie es ihr gleich tun und Ralf Brinkhaus verdrängen, um Partei- und Fraktionsvorsitz in einer Hand zu haben?
Die Frage steht heute nicht an, und wenn sie ansteht, dann werden wir darüber reden. Im Vordergrund steht für uns jetzt die Vorbereitung der Landtagswahlen. Im März 1, im Mai 2 und im Oktober 4. Das sind die Arbeiten, die wir jetzt inhaltlich leisten müssen, und über personelle Entscheidungen sprechen wir. Nicht über die Medien, sondern da, wo es hingehört, in die persönlichen Gespräche und in den Gremien.
Aber Sie würden auch eine Kampfkandidatur gegen Herrn Brinkhaus eingehen?
Herr Zamperoni, darüber spekuliere ich heute nicht. Das Thema steht heute nicht auf der Tagesordnung.
Herr Merz, dann vielen Dank für das Gespräch. Bis hierhin.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Alles Gute und bis bald.
Die Neuaufstellung der CDU, dazu hat Kirsten Gierschick aus unserem Hauptstadtstudio folgende Meinung.
Der Parteitag war ein Triumph für Friedrich Merz. Doch das Wahlergebnis von fast 95% ist noch viel mehr ein Triumph der Parteidisziplin. Denn die Delegierten spüren, Merz könnte die letzte Chance der CDU sein. Die Sehnsucht nach Geschlossenheit und klarem Kurs ist größer als manch inhaltliche und persönliche Befindlichkeit. Einen klaren inhaltlichen Kurs, den hat der neue Parteichef heute allerdings noch nicht abgesteckt. Wer von Merz einen stramm konservativen, wirtschaftsliberalen Umbau der Partei erwartet, könnte enttäuscht werden. Merz betont neuerdings das Soziale, weil er weiß, dass die Partei dort Defizite hat. Der neue Generalsekretär Mario Chaya soll diese Flanke abdecken. Beim Personal ist ein klarer Bruch mit der Ära Merkel erkennbar. Die Merkel-Vertraute und Frauenunionsvorsitzende Annette Wiedmann-Mautz etwa wurde nicht mehr ins Präsidium gewählt. Insgesamt aber hat die Partei nun mehr Jüngere, mehr Ostdeutsche und mehr Frauen in der Führung. Die Parteimitglieder wollen Ruhe an der Spitze nach 4 Vorsitzenden in nur 38 Monaten. Ein erster Prüfstein wird die Frage nach dem Fraktionsvorsitz. Wenn Merz ein starker Oppositionsführer sein will, dürfte er die Bühne im Bundestag kaum Ralf Brinkhaus überlassen wollen. Vorausgesetzt, die CSU im Bundestag würde Merz statt Brinkhaus unterstützen. Die fast 95% der Delegierten Stimmen jedenfalls haben sogar Markus Söder beeindruckt. Offenen Streit allerdings kann sich die Partei vor den wichtigen Landtagswahlen im Frühjahr nicht leisten. Eine Niederlage im Saarland, in Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen würde dann auch dem neuen Parteichef angelastet. Und das Strahlen des Siegers Friedrich Merz bekäme erste Kratzer.
Die Meinung von Kirsten Gierschick. Der Chef der deutschen Marine hatte sich bei einem Besuch in Indien zur Ukraine-Krise geäußert. Das, was er sagte, irritierte nicht nur Kiew. Das Ganze hat nämlich nun Konsequenzen für den Vizeadmiral. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
Nach umstrittenen Äußerungen zum Konflikt zwischen der Ukraine und Russland räumt der Inspekteur der deutschen Marine Schönbach seinen Posten. Wie die Marine mitteilte, bat der Vizeadmiral um seine Entlassung. Dem Gesuch habe Verteidigungsministerin Lambrecht entsprochen. Auf einer Veranstaltung hatte Schönbach die annektierte Krim als für die Ukraine verloren bezeichnet. Einen befürchteten Einmarsch russischer Truppen in das Land nannte er Nonsens. Das ukrainische Außenministerium bezeichnete die Aussagen als unannehmbar und bestellte die deutsche Botschafterin ein. Aus dem Verteidigungsministerium in Berlin hieß es, Schönbachs Äußerungen entsprechen nicht der Position der Bundesregierung. Inmitten der Spannungen mit Russland in der Ukraine-Krise will die NATO von Montag an im Mittelmeer eine Militärübung abhalten. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums betonte, die Übung stehe nicht im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt. Das Manöver war demnach seit langem geplant. Auch Russland wird in den kommenden Wochen Seemanöver durchführen, unter anderem im Mittelmeer. Die Bundesregierung hat den Vorschlag der EU-Kommission abgelehnt, Investitionen in Atomkraft als nachhaltig einzustufen. In einer Stellungnahme hieß es, Atomenergie sei nach wie vor risikoreich und teuer. Außerdem sei die Endlagerfrage nicht gelöst. Erdgas sei langfristig auch nicht nachhaltig, werde aber als Brückentechnologie für eine Übergangszeit gebraucht, um den schnellen Kohleausstieg zu ermöglichen. In der Pandemie steigt in Deutschland.
Das übernehme ich wieder. Ja. Danke, Konstantin, für die Zusammenarbeit. Ja, aber wie ihr sagt, in der Corona-Pandemie, da steigt in Deutschland die Zahl der Neuinfektionen weiter an. Das Robert-Koch-Institut meldete heute 135.461 Fälle binnen eines Tages. Das sind fast 60.000 mehr als noch vor einer Woche. Gleichzeitig stoßen die Labore an ihre Grenzen. Vor allem mit den PCR-Tests kommen sie kaum hinterher. Deshalb sprachen sich die Gesundheitsminister bei einer Schaltkonferenz heute dafür aus, diese Art der Testung für bestimmte Gruppen vorzuhalten. Markus Spieker über neue Teststrategien und die anhaltende Debatte über die Impfpflicht.
Die einen werben für die Impfung, die anderen gehen gegen eine Impfpflicht auf die Straße. Unter den Demonstrierenden in Erfurt sind auch einige, für die die Impfung ab 15. März Jobvoraussetzung ist, Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflege.
Die Politik hat sich Jahrzehnte nicht für uns interessiert. mit welchen Keimen und Viren wir zu tun haben. Und jetzt will man uns hier vorschieben für eine Impfpflicht, die für mich nicht wirksam ist.
Von solchen Impfgegnern wollen sich die Gesundheitsminister der Länder nicht beirren lassen. Nach einer Schaltkonferenz versichern sie, die Impfpflicht soll schrittweise kommen.
Wir haben noch mal bekräftigt, dass wir die Einführung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht als ersten Schritt sehen und dass wir weiterhin für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht stehen, auch parteiübergreifend.
Entgegenkommen will man den Pflegekräften, die auf den ab Ende Februar verfügbaren sogenannten Totimpfstoff Novavax warten. Sie sollen bei der Verteilung bevorzugt werden. Was aber, wenn es trotzdem zu einem Personalnotstand kommt? Eine Verschiebung der berufsbezogenen Impfpflicht will Bayerns Ministerpräsident prüfen. Seine Kritik? Es wäre besser gewesen, von vornherein eine allgemeine Impfpflicht für alle zu machen, statt nur für einzelne Gruppen. Denn die vorzeitige Einführung im Pflege- und Krankenhausbereich kann zu Verlusten an Pflegekapazitäten führen. Die Sorge vor personellen Engpässen treibt auch Thüringens Gesundheitsministerin um. Sie will zwar nicht das bereits beschlossene Gesetz ändern.
Wir müssen uns vorher aber darüber Gedanken machen, wo es eben die Möglichkeit gibt, den Vollzug zumindest zu verlängern.
Klarer sind die Gesundheitsminister in einer anderen Frage, nämlich was passiert, wenn die Labore bei steigenden Inzidenzen überfordert sind. Dann soll der Anspruch auf PCR-Tests beschränkt werden, etwa auf besonders Gefährdete und auf Klinik- und Pflegepersonal. Bei allen anderen könnte künftig ein Schnelltest in einem Testzentrum ausreichen.
Nicht viel Verschnaufpause gibt es derzeit für so manchen Bundesligisten. Unter der Woche erst DFB-Pokal und heute, Ocker, schon wieder Liga-Alltag.
Ja, und das war für den einen oder anderen eine gute Möglichkeit, ein schlechtes Erlebnis zu überschreiben. Für Gladbach und Dortmund zum Beispiel. Beide flogen ja im Pokal gegen einen Zweitligisten raus. Beide durften heute wieder ran. Borussia Dortmund wackelte auch in der Liga, kippte aber nicht und freute sich über einen 3:2-Sieg in Hoffenheim.
Marco Rose und seine Dortmunder haben sich von ihrem Pokal aus gut erholt und in Hoffenheim 3 Punkte geholt. Nach nur 6 Minuten gingen die gelben Borussen in Führung. Torschütze Erling Haaland, sein 80. Tor für den BVB. Hoffenheim anschließend die bessere Mannschaft. Der Ausgleich kurz vor der Pause, André Kramaric. Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß, auch sein Team unter der Woche Pokal ausgeschieden, machte viel für die Offensive. Doch eine Viertelstunde nach der Pause ging Borussia Dortmund wieder in Führung. Schnelles, direktes Spiel, Marco Reus, das 2:1. 67. Minute, Hoffenheim ließ einige Chancen liegen, Dortmunds Malen. Und Hoffenheims David Raum mit einem Eigentor, 3:1 Dortmund.
Eine klassische Frage, wie wichtig war dieser Sieg heute?
Ja, die Frage kriege ich nicht zum ersten Mal gestellt. Denk und das mir. Lächeln bedeutet ja auch, dass ihr schon alle wisst, wie wichtig Siege für Borussia Dortmund sind. Vor allen Dingen, wenn man davor im DFB-Pokal ausgeschieden ist. Das können wir nicht mehr gut machen. In der Liga stehen wir jetzt ganz gut da.
Hoffenheim kam nur noch durch Jorginho Rütter zum Anschlusstreffer. Die 3 Punkte gingen aber mit nach Dortmund.
Dortmund also überschreibt die Pokalpleite mit einem Positiverlebnis in Hoffenheim. Gladbach dagegen muss ein weiteres Negativerlebnis verarbeiten. Denn die Borussia verlor zu Hause gegen Union Berlin. Es war die 4. Heimniederlage in Folge. Das hat es lange nicht mehr gegeben und ist auch nichts, was man haben wollte.
Adi Hütter erlebte mit Gladbach die nächste große Enttäuschung. Der Frust besonders groß, denn die Borussia war die bessere Mannschaft, ging aber wieder als Verlierer vom Platz.
So ist manchmal Fußball, dass die Mannschaft gewinnt, die einen Lauf hat, weiß aber nicht, wie sie gewinnt. Und wir in der Situation, wo wir vieles richtig machen, wir haben jetzt nicht die 1000-prozentigen Torschancen gehabt, aber ich finde schon, dass wir die bessere Mannschaft waren und die Mannschaft gewesen wäre, die sich heute den Sieg verdient hat.
Sinnbildlich für die Situation der Borussia die 18. Minute, als Zakaria den Ball an die Hand bekam und Schiedsrichter Brüch nach Videoanalyse zu Recht auf Elfmeter entschied. Max Kruse verwandelte eiskalt zum 1:0. Doch Gladbach wehrte sich, spielte gut und wurde in der 40. Minute belohnt. Nach Vorarbeit von Hofmann traf Kone zum verdienten Ausgleich. Auch in der 2. Halbzeit bestimmte Gladbach die Partie, drängte auf die Führung. Doch das Siegtor machte Union Berlin. Erneut war der Ex-Gladbacher Kruse zur Stelle und erzielte gekonnt das 2:1.
Wenn man die Spielanteile sieht, glaube ich, wäre ein Unentschieden auch okay gewesen. Aber wir waren die kaltschneidigere Mannschaft und haben unsere Chancen eiskalt genutzt.
Union Berlin ist als Tabellenvierter auf Kurs Richtung Champions League, während Gladbach gegen den Abstieg kämpft. Vorerst wohl mit Trainer Adi Hütter. Die Frage ist nur, wie lange noch?
Und wir schauen auf die Ergebnisse vom 20. Spieltag. Leverkusen schlägt Augsburg 5:1, Freiburg-Stuttgart 2:0, Greuther Fürth gewinnt gegen Mainz mit 2:1, Bochum und Köln trennen sich im Abendspiel unentschieden. Gestern schon verlor Frankfurt gegen Bielefeld 0:2, morgen dann noch Leipzig gegen Wolfsburg und Hertha spielt gegen Bayern München. Der Blick auf die Tabelle, die Bayern erstmal nur noch 3 Punkte vor Dortmund, das kann morgen wieder mehr werden. Union Berlin jetzt auf Platz 4 vor Freiburg, Hoffenheim und Köln. In der unteren Hälfte Gladbach nur noch 3 Punkte vor der Abstiegszone. Und genau dort sind aktuell Augsburg, Stuttgart und Fürth. Darf es ein bisschen mehr sein? Das ist eine beliebte Frage an der Fleischtheke und die passt irgendwie auch gut zur Handball-Europameisterschaft. Jeden Tag ein bisschen mehr. Corona. Beim deutschen Team gab es heute die Corona-Fälle 12 und 13. Sebastian Firnhaber und Christoph Steinert wurden positiv getestet und werden in den Hauptrundenspielen morgen gegen Schweden und Dienstag gegen Russland fehlen. Die Handball-EM also Corona durchseucht. Da können wir gespannt sein, wie das bei den Olympischen Winterspielen in Peking wird, die ja in 2 Wochen beginnen. Sportlich fliegen sich die deutschen Skispringer auf jeden Fall erfolgreich warm. 2 Podestplätze gab es beim Weltcup in Titisee-Neustadt. Karl Geiger landete ganz oben.
Sein 3. Saisonsieg lässt Karl Geiger strahlen. Beim Heimweltcup in Titisee-Neustadt fliegt er auf 132 und 141 Meter. Durch diesen Erfolg erobert sich Geiger auch das gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup zurück. Den deutschen Erfolgstag komplett macht Markus Eisenbichler. Der Siegsdorfer springt auf den 3. Platz hinter dem Slowenen Ante Lanižek.
Gleich dreifach jubeln konnten die Rennrodler Toni Eggert und Sascha Beneken. Beim Weltcup-Finale in St. Moritz zeigten die Doppelsitzer keine Nerven und fuhren auf der einzigen Natureisbahn der Welt in beiden Läufen die schnellste Zeit. Damit gewann das Duo aus Thüringen das Rennen, den Gesamtweltcup und den Titel bei der gleichzeitig ausgetragenen Europameisterschaft. Ihre Teamkollegen Tobias Wendel und Tobias Arlt wurden Zweite und holten damit EM-Silber. Die deutschen Doppelsitzer fahren jetzt als Favoriten zu den Olympischen Spielen nach Peking.
Vom Wintersport zum Winterwetter, das aber gar nicht so richtig winterlich ist, Claudia, oder ändert sich das vielleicht noch?
Oh, Ingo, also heute Morgen war es zum Teil dick verschneit, Erzgebirge, Vogtland und auch in Bayern sowie im Alpenvorland. Da wird jetzt nicht mehr viel runterkommen und es gab heute sogar mal ein bisschen Sonne. Im äußersten Nordosten Deutschlands, ganz im Südwesten und hier von Niedersachsen her, da kam auch mal kurz die Sonne raus. Deswegen heute ist so 8 Grad, richtig mild geworden. Dagegen Weil am Rhein immerhin mal 6,5 Stunden Sonnenschein und in Anger-Steusberg, da lagen heute Morgen über 40 Zentimeter, 26 davon sind alleine in der Nacht und gestern gefallen. Also da gab es ordentlich Neuschnee. In den nächsten Tagen wird es eher so aussehen, wie man es heute vom Kandel bewundern konnte. In den Tälern Nebel, Hochnebel, auf den Bergen viel Sonnenschein. In der Nacht haben wir es noch mit ein bisschen Sprühregen im Osten zu tun. Etwas Schnee fällt auch noch am Erzgebirgsrand, im Vogtland und direkt im Alpenvorland. Morgen dann im Laufe des Tages von Westen und Südwesten her doch immer mal wieder sonnige Abschnitte. In der Nacht aber über Schnee am Alpenrand minus 4 Grad, sonst in Schleswig-Holstein um die 6 Grad. Morgen Nachmittag immerhin Temperaturen von meist 3 bis 8 Grad am wärmsten im Norden und Nordwesten. In den nächsten Tagen dann Nebel, Hochnebel mit der Chance auf ein bisschen Sonne und Temperaturen bleiben ähnlich wie morgen.
Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Und das war's von uns. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag, das sich mit den ewigen Gedankenschleifen befasst, die uns das Coronavirus beschert. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.